Ja, dann hallo und herzlich willkommen zur ersten Vorlesung Information Management in diesem Semester. Mein Name ist Thomas Vidyaya. Ich bin seit ungefähr 4 Jahren Habilitant am Lehrstuhl von Peter Buxmann und beschäftige mich auch in der Forschung mit dem Thema Information Management. Ich mache die Vorlesungen und Übungen zusammen mit meinem Kollegen Jin Gerlach, der mit mir zusammen sich überlegt hat, wie man dieses Thema Information Management am besten rüberbringen kann, wie man das am besten in der Übung noch vertiefen kann. Und ja, wir freuen uns einfach, dass wir jetzt dieses spannende Thema mit euch besprechen können. Also viele von euch werden wahrscheinlich sich fragen, okay, was ist Information Management überhaupt? Was bedeutet das? Und das ist eins der Hauptanliegen jetzt in der ersten Vorlesung, dass wir erstmal klären, was ist Information Management, was fällt alles darunter, warum ist es wichtig, dass wir das überhaupt lernen und ja, warum finden Jin und ich dieses Thema einfach spannend. Ja? Und es gibt vielleicht vorab jetzt schon mal so, sagen wir mal, 2 Ideen, die man mitnehmen sollte, wenn man sich die Vorlesung jetzt anguckt oder die erste Vorlesung anguckt. Auf der einen Seite ist es ein super praxisrelevantes Thema. Das Thema Information Management ist eigentlich der Job oder die Jobbeschreibung von einem CIO in einem Unternehmen. Also derjenige, der für die komplette IT innerhalb des Unternehmens verantwortlich ist, beschäftigt sich eigentlich mit dem Thema Information Management. Und nicht nur er, sondern eben ganze Abteilungen, hunderte von Beratern, ganz viele Beraterfirmen beschäftigen sich im Grunde mit genau den Themen, die wir uns in der Vorlesung angucken. Also auf der einen Seite, das Thema ist super praxisrelevant. Auf der anderen Seite ist dieses Thema Information Management auch im Grunde eins der beiden Kernthemen der Wirtschaftsinformatik. Also Jin und ich sind beide am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und insofern ist das Thema Information Management auch ein Thema, zu dem wirklich geforscht wird, weil ich habe gesagt, 1 von 2 Themen, weil man kann auf diese Wirtschaftsinformatik-Fragestellung immer so 2 Perspektiven annehmen. Die eine Perspektive ist, man nimmt so eine Unternehmensperspektive, ja, also wie setzt man IT im Unternehmen ein, welche IT gibt es überhaupt im Unternehmen. Das ist alles IM, Information Management, und wenn man, sagen wir mal, eher so eine nutzerorientierte Perspektive einnimmt und sagt, okay, was entscheidet eigentlich darüber, dass Leute bestimmte Apps verwenden oder ein bestimmtes Betriebssystem verwenden oder gerne mit einem Tool arbeiten, das ist nicht so ganz in diesem Bereich IM, sondern eben die zweite Perspektive, die Wirtschaftsinformatik, auf die Nutzung von IT einnimmt. Und wir sind im in einem dieser Bereiche, in dieser betrieblichen Nutzung von IT, das ist eigentlich Information Management. Und damit habt ihr im Grunde 2 Sachen. Einmal so eine wirkliche Praxisrelevanz, auf der anderen Seite auch wirklich ein Thema, zu dem geforscht wird. Und das hat es schon angedeutet, dieses Thema Information Management, das werdet ihr auch gleich sehen, ist ein super breites Thema. Es gibt so viele Sachen, die darunter fallen. Und als Jin und ich uns hingesetzt haben und überlegt haben, wie kann man hier eine Vorlesung sinnvoll konzipieren, war das Ziel im Grunde, dass wir gesagt haben, okay, auf der einen Seite wollen wir euch auf jeden Fall einen Überblick geben, weil sonst dürfte die Veranstaltung nicht Information Management heißen. Ja? Aber auf der anderen Seite macht es auch keinen Sinn, alle Themen nur so halb irgendwie anzureißen und ganz oberflächlich sich anzugucken. Und deswegen ist das Ziel hier, dass wir auf der einen Seite einen breiten Überblick geben, der ja relativ abstrakt ist. Das wird insbesondere jetzt hier in der ersten Vorlesung passieren. Und uns dann besondere Module rausgreifen, also besondere Probleme, die zum Beispiel ein CIO hat, und die dann Schritt für Schritt durchgehen und beleuchten, wo wir dann auch in die Tiefe gehen. Ja? Und wir fangen immer an bei sowas mit organisatorischen Sachen. Also den Vorlesungstermin, den habt ihr, glaube ich, alle gefunden. Es ist jetzt und hier. Dann nutzen wir eine Lernplattform, und zwar Moodle. Und da werdet ihr alle Informationen, die halt zur Vorlesung wichtig sind, finden. Also Folien, Übungen und so weiter. Und wir werden auch alle Nachrichten über Moodle kommunizieren. Also es wird nicht über Toucan noch was berichtet, sondern ihr findet alles, was ihr zur Vorlesung habt, in Toucan. Das wird dort zentral gemacht. Insbesondere auch die Recordings der Vorlesung. Ihr seht, Daniel ist so nett und zeichnet die Vorlesung für euch auf. Jede Sitzung und auch die Übung wird aufgezeichnet. Und obwohl Freitagnachmittag ist, versuchen wir es so schnell wie möglich, die Sachen hochzuladen, so dass im besten Fall schon Freitagabend die Sachen schon hochgeladen sind. Und die Übung wird immer mittwochs stattfinden. Und auch da geben wir uns Mühe, dass die Sachen wirklich zeitnah hochgeladen werden. Und all das findet ihr eben auf Moodle. Und eine Besonderheit ist, dass wir mit dieser Veranstaltung in diesem Winfoline-Tauschring sind. Wer von euch hat schon mal was von Winfoline gehört? Zaghaft 4 Leute. Das ist okay, dann erkläre ich es nochmal kurz. Also Winfoline ist ein Tauschring von verschiedenen Wirtschaftsinformatik-Lehrstühlen und Tauschring deshalb, weil ihr oder diese Veranstaltung hier, fangen wir mal so an, wird aufgezeichnet und ist deswegen auch zum Beispiel in Saarbrücken oder in Kassel oder in Göttingen als Teil von einem Wirtschaftsinformatikstudium belegbar. Man kann ganz normal seine Prüfung machen, ganz normal seine Punkte bekommen fürs Studium. Und da würdet ihr euch jetzt fragen, okay, warum erzählt ihr mir das? Was hat das für einen Vorteil für mich als Darmstädter Wirtschaftsinformatiker oder Darmstädter Student? Ihr könnt im Grunde auch Vorlesungen belegen aus diesem offenen Katalog dieses Winfoline-Netzwerks und es dann eben auch über E-Learning, ich fast sagen genießen, aber zumindest anhören und das eben auch bei euch in die Vertiefung zum Beispiel einbringen. Und deswegen schaut euch auf jeden Fall mal unsere Webseite an, da findet ihr den Katalog von E-Learning-Angeboten, eben auch von den anderen Universitäten, die ihr auch im Grunde in euer Studium einbringen könnt. Deswegen haben wir da nochmal die Webseite drauf geschrieben. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit an uns wenden, an Jin und mich. Also ihr könnt gerne euch per E-Mail melden oder auch im Moodle-Forum, da haben wir ein Diskussionsforum eingerichtet, Fragen stellen und wir versuchen das dann möglichst schnell zu beantworten. Und für uns ist es, oder wir wissen, wir waren ja auch beide mal Studenten hier, es ist natürlich immer ein bisschen blöd, wenn man im Forum eine Frage stellt, wo man denkt, ja, ich bin mir eigentlich nicht sicher, ob das eine vernünftige Frage ist, aber es ist viel besser, wenn man im Forum eine Frage stellt, weil man dadurch dann halt auch viel mehr Leute erreicht, weil sonst kriegen wir im Zweifel 15 Mal die gleiche Frage und deswegen, wenn ihr so oft wie möglich versucht, eure Fragen im Forum zu stellen, weil das ist einfach eine schönere Art, dann zu kommunizieren, weil die anderen eben auch was davon haben, wenn Jin und ich die Frage beantworten. Ich hatte es schon angedeutet, es gibt eine Übung und während ich hauptsächlich jetzt die Vorlesung machen werde und ein paar Vorlesungen wird auch Jin halten, wird so sein, dass Jin hauptsächlich die Übung macht, wobei auch da werde ich ab und zu eine Übung halten. Die Übungstermine oder der Übungstermin ist immer Mittwoch ab 13.30 Uhr in S101 A5, also ganz in der Nähe eigentlich. Und es gibt insgesamt 6 Termine, das heißt, wir fangen in der zweiten Semesterhälfte an und 2014 sind noch 2 Termine im Dezember und dann 2015 geht es halt weiter im Januar und Anfang Februar. Und auch da könnt ihr euch gerne direkt an Jin wenden, aber viel besser wahrscheinlich übers Forum, weil da natürlich das Gleiche gilt wie bei der Vorlesung oder den Fragen dazu. Wir wissen, dass es wichtig ist, wann der genaue Klausurtermin ist, aber für uns ist immer das Problem, dass wir selbst diesen Termin auch erstens nicht beeinflussen können, zweitens auch relativ spät mitgeteilt bekommen und in dem Fall ist es sogar so, dass dadurch, dass es eine Winfoline-Prüfung ist, dass das natürlich auch mit den anderen Universitäten abgestimmt werden muss, wann dieser Termin ist, weil dann man zeitgleich diese Klausur schreibt. Aber sobald wir da was wissen, schreiben wir das sofort in Moodle, weil wir natürlich wissen, dass es für jeden interessant ist, wann die Klausur ist. So, dann, ich hatte schon angedeutet, dass wir hier versuchen, ja, so einen Spagat zu schaffen, auf der einen Seite die Breite des Themas abzudecken, aber auf der anderen Seite auch Module zu wählen oder zu vertiefen, in denen wir wirklich uns Themen anschauen und auch vertieft anschauen. Und wir haben insgesamt 12 Module geplant. Und es ist jetzt nicht so, dass jedes Modul auch gleichzeitig eine Vorlesung sein wird. Es kann auch sein, werdet ihr sehen, jetzt in der ersten Vorlesung, dass innerhalb von einer Vorlesung mehr als ein Modul behandelt wird, aber es kann auch sein, dass ein Modul über mehr als eine Vorlesung sich erstreckt. Und ihr seht schon, wir haben hier Sachen kursiv markiert, und zwar haben wir 3 Gastvorträge eingeplant, und das sind im Grunde zufälligerweise diesmal alle 3 Beratungsunternehmen, die halt zu den Themen, die wir vorher, sagen wir mal, theoretisch mit euch besprochen haben, dann immer noch ihren Praxisinput geben. Und das ist einmal Intagia, das ist eine relativ kleine Beratung, die sich aber ja auch auf dieses Thema IT-Governance spezialisiert hat. Dann Accenture, das werden viele von euch schon kennen, wirklich ein großer Laden, der sich jetzt dann hier mit dem Thema IT-Outsourcing beschäftigen wird. Und dann Teil des 9. Moduls ist noch ein Gastvortrag von McKinsey, wo es um das Thema IT-Sicherheit geht. Und um euch mal einen Überblick zu geben, gehe ich ganz kurz in die Module rein oder erkläre, was da passiert. In dem ersten Modul geht es darum, die wesentlichen Begriffe zu definieren. Deswegen heißt es auch Grundlagen des IM. Das werden wir heute relativ schnell und schmerzlos abarbeiten. Dann fangen wir an mit dem Thema Wertbeitrag von IT, weil ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dieses Thema IM ist das, was ein CIO beschäftigt. Und eigentlich die Kernfrage von einem CIO ist, wie wertstiftend ist überhaupt IT in einem Unternehmen? Und deswegen fangen wir damit an und schauen uns mal an, ja, wie sinnvoll ist denn überhaupt IT-Einsatz im Unternehmen, von was hängt das ab? Und es wird so sein, dass wir dieses Modul hier im Grunde ganz am Ende nochmal aufgreifen, weil wir gesagt haben, dieses Thema, wie sinnvoll oder wie wertstiftend ist IT eigentlich, das umschließt das Ganze, was wir euch vorstellen während der Vorlesung und der Übung, eigentlich wie eine Klammer. Wir wollen, dass ihr immer im Hinterkopf behaltet, dass IT im Grunde ja kein Selbstzweck ist oder kein Unternehmen einfach IT-Investments macht, nur um die IT-Investments zu erhöhen, sondern dass das immer mit einem Wert für das Unternehmen zusammenhängen muss. Und wir fangen an, im 2. Modul diese Frage aufzureißen und hoffen, dass wir dann, nachdem wir über die ganzen anderen Themen gesprochen haben, über die 10 anderen Themen, dass ihr dann am Ende, wenn wir ganz am Ende nochmal darüber reden, über die Fragen, die wir jetzt aufwerfen im 2. Modul, dass wir da zu einer gütlichen Einigung kommen oder dass ihr dann das auch oder dass ihr dem zustimmt, was wir da als mögliche Wertpotenziale von IT haben. Das 3. Thema, da geht es darum, wie IT organisiert wird, also zentral oder dezentral. Das ist stark mit dem Stichwort IT-Governance verbunden. Danach geht es um das Thema IT-Outsourcing, also kaufe ich etwas zu oder beziehe ich es von Fremdherstellern. Dann geht es um ein relativ neues Thema, externes Information Management. Das ist auch was, zu dem Jin forscht. Und da werden wir euch ganz neue Forschungsergebnisse vorstellen. Im 6. Punkt geht es um Geschäftsanwendungen und das Thema Big Data, also Geschäftsanwendungen, sowas wie ein ERP-System, CRM-System, SCM-System und eben so ein Schlagwort Big Data, weil das im Moment so ein Hype-Thema ist, was denke ich auch jeden CIO oder jeden Berater in dem Bereich beschäftigt. Dann das 7. Thema sind IT-Architekturen. Wie sind Anwendungen innerhalb des Unternehmens organisiert? Was ist das Besondere an der serviceorientierten Architektur? In 8. geht es darum, wie komplex sind IT-Architekturen und wie komplex dürfen sie sein? Wie kann man das messen? Und wo soll man als CIO anfangen aufzuräumen? Und dann das Thema 9 ist IT-Sicherheit mit dem Gastvortrag eben. Und das Thema 10 ist Standardisierung. Da geht es darum, wie viel soll individuell in einem Unternehmen sein, wie viel soll, sagen wir mal, einheitlich und standardisiert sein. Und das 11. Modul ist ja relativ kurz. Da geht es darum, was passiert nach einem Unternehmenszusammenschluss mit der IT, welche verschiedenen Strategien gibt es. Und ihr seht, das deckt eigentlich so ein kompletten Alltag von so einer Unternehmens-IT ab. Also wir versuchen da aus jedem Bereich ein Modul zu nehmen, was wir dann uns weiter angucken und vertiefen. Gut, ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt direkt mit dem 1. Modul an, weil das diesem ganzen, ja, dieser ganzen Liste hier, ihr werdet sehen, später noch ein bisschen mehr Struktur gibt und ihr dann auch hoffentlich seht, warum Jin und ich diese Themen genau ausgewählt haben. Okay, dann fangen wir an mit dem Modul 1, den Grundlagen des Information Managements. Vielleicht noch eine organisatorische Sache vorab. Die Module fangen immer an mit so einer Folie, wo ihr halt oben die, die Inhalte seht. Das ist jetzt hier gegliedert in nur zwei Inhaltspunkte. Einmal, wir gucken uns Definitionen an und dann gucken wir uns die Aufgaben und Modelle des IM an. Dann seht ihr hier unten eine Liste von Lernzielen, also das ist das, wo wir sagen, das sollte man nach der Vorlesung mitgenommen haben oder die Fragen sollte man für sich beantworten können. Und ihr findet außerdem immer noch Zusatzliteratur. Und diese Zusatzliteratur ist wirklich Zusatzliteratur, also es ist nicht erforderlich, dass man das liest, um eine Klausur zu bestehen oder eine Übung zu meistern, sondern es ist wirklich, wenn ihr sagt, okay, für eine Studienarbeit oder für eine Masterarbeit beschäftige ich mich mit einem Thema, dann sind das gute Startreferenzen. Aber es ist nicht so, dass ihr das lesen müsst, um die Vorlesung ja, zu meistern im Grunde. Okay, also Wir sind jetzt in den Grundlagen des Information Managements und im Grunde, bevor wir anfangen mit den Definitionen, ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, warum dieses Thema Information Management so wichtig ist. Und wir haben uns überlegt, okay, dieser Zeitstrahl macht es eigentlich relativ gut deutlich. Also, ihr seht hier den Anfang von einem Zeitstrahl, der geht gleich noch weiter, aber wir gucken uns erstmal nur den Anfang an, wo ihr seht, dass ungefähr 1982 das Internet entwickelt wurde oder da fing es an, wirklich ja, so genutzt zu werden, wie es im Grunde heute genutzt wird. Und dann relativ früh dann kamen halt schon solche Firmen wie eBay oder Amazon oder auch Google ja, mit ungefähr 1999 auf die Bühne, aber ab dann ging es eben wirklich rasant weiter und ihr seht, dass es dann halt eine Firma wie Facebook seit 2004 geschafft hat, jetzt ja mehrere Milliarden Nutzer zu haben. Ja, das ist eine Entwicklung, die es eigentlich vorher noch nie gab. Also die letzten 10 Jahre oder die von mir aus die letzten 30 Jahre, wenn wir irgendwie generös sind, hat sich die Welt im Grunde dermaßen verändert und in einer extremen Geschwindigkeit verändert. So, ihr merkt es, dass ihr halt jetzt statt in einen Plattenladen zu gehen, über iTunes Musik kauft oder ihr kommuniziert über Facebook oder guckt auf YouTube Videos statt per, was weiß ich, DVD euch Sachen anzugucken. Das sind eben so rasante Veränderungen, die jeder in seinem privaten Leben spürt. Und ich denke, es wird jedem klar, dass es diese Geschwindigkeit von Veränderungen eigentlich bisher noch nie gab. Also ich meine, das ist jetzt so die erste Generation, die es schaffen kann, innerhalb von einem Jahr eine App zu entwickeln, die dann auf einmal 1 Milliarde Menschen zur Verfügung steht. Sowas gab es halt noch nicht. Wenn jemand ein Unternehmen gründet jetzt, dann kann es so immens schnell skalieren, wie es im Grunde noch nie zuvor möglich war. Und wenn man sich das vor Augen hält, wie sich das im Privaten verändert hat und dann überlegt, okay, wie verändert das eigentlich ein Unternehmen? Wie verändert das ein Unternehmen, das ein Geschäftsmodell hat und das vielleicht traditionell Güter verkauft hat, wie von mir aus Karstadt oder ein Kaufhof, wenn schon das Privatleben in dem Maße verändert wird durch diese Digitalisierung oder digitale Revolution, wie ist es dann erst mit Unternehmen? Und wir sagen, es gibt im Grunde ja zwei Treiber dahinter, dass diese Digitalisierung oder diese digitale Revolution so eine immense Auswirkung hat auf das, wie ein Unternehmen gesteuert wird, auf das, wie Geschäftsmodelle funktionieren, ja, weil auf der einen Seite links seht ihr auf der linken Seite den ersten Treiber, weil wir sagen, jetzt ist einfach die Hardware so fähig, Informationen zu verarbeiten, wie es noch nie vorher war. Auf der einen Seite seht ihr hier den Rechner, der es geschafft hat, Apollo 11 irgendwie 1969 auf den Mond zu befördern und dann das iPhone, was ihr in der Tasche habt und die Leistungsdiskrepanz, ja, sind das Telefon ist 1000-mal schneller als das, was eigentlich nötig war, um Menschen auf den Mond zu bringen. Und wir tragen das mit uns rum und, keine Ahnung, spielen Angry Birds oder sonst irgendwas, aber man muss sich vor Augen führen, dass jetzt die Möglichkeiten so immens da sind, mit Informationen zu wirtschaften, Informationen als Ressource zu verwenden, wie es eigentlich noch nie vorher da war. Und auf der anderen Seite, nicht nur, dass die Hardware und dass die Technologie jetzt so viel fähiger geworden ist, auf der anderen Seite, es sind auch viel mehr Daten verfügbar. Also ihr habt hier so eine Infografik aus dem Economist, wo es gezeigt wird, wie die Information, die auf der Welt verfügbar ist, explodiert. Und das wird im Grunde, sagen wir mal, noch greifbarer, wenn man sich überlegt, dass 1993 waren lediglich 3% aller weltweiten Daten digitalisiert, also 93. Und 2007 waren es 95% aller Daten. Ja, das sind keine 15 Jahre, in der fast 100% der Daten digitalisiert waren. Ja, und 2007 war hier, ja, da waren dann fast alle verfügbaren Daten digitalisiert, und ab dann wachsen diese Daten in diesem Tempo. Ja, das ist so, dass wir halt so ein exponentielles Wachstum der Daten verfügbar haben. Es werden Daten gesammelt, wo es geht. Also ob ihr jetzt euch auf Facebook einloggt oder irgendwelche Google-Anfragen macht oder eure Einkäufe über PayPal tracken lasst. All das wird getrackt, und diese Informationen sind heute verfügbar in einem Maße, wie es im Grunde niemals zuvor war. Und genau das, dieses Management dieser Informationen, ist Aufgabe des Information Management, und zwar aus betriebswirtschaftlicher Perspektive. Und wir gucken uns jetzt die Bausteine dieses Begriffs Information Management mal einzeln an. Wir definieren erstmal den Begriff Information, obwohl das, glaube ich, auch relativ schnell geht, und schauen uns dann die Definition des Begriffs Management an und bringen dann diese beiden Definitionen zusammen und sagen dann, das ist der Bereich, mit dem sich die Vorlesung beschäftigt. Okay, die Definition von Information, die sehr häufig verwendet wird, ist die von Shapiro und Varian, und die sagen eigentlich, alles, was digitalisiert werden kann, also als Stream von Bits dargestellt werden kann, ist Information. Okay, was sind da für Beispiele? Könnt ihr einfach mal ein paar Beispiele nennen, was da alles drunter fällt unter dieses unter diese Informationsdefinition? Ja, wir warten noch kurz. Geldtransaktionen, ja, kann als Stream von Bits kodiert werden. Hast du noch eine Idee? Bücher, Bilder, Musik, all das ist nach der Definition Information. Und wenn ihr euch überlegt, wir hatten vorher schon diesen Begriff Information als Ressource, und jetzt ist halt die Frage, ist all das, was unter diese Definition Information fällt, auch gleichzeitig schon eine Ressource? Und da gibt es dann, sagen wir mal, verschiedene Sichtweisen darauf, was im Sinne von Information Management als ja wirklich Information betrachtet wird, die es zu managen gilt. Und da wird auf immer wieder auf so eine recht alte Definition referenziert, nämlich die Definition hier von Wittmann. Und diese Definition, wenn ihr die lest, werdet ihr schmunzeln, weil die erstmal nicht so viel Neues bringt. Da steht drin, dass unserem Handeln zugrunde liegende Wissen sei künftig als Information bezeichnet. Okay, da wird der Begriff Wissen mit Information verbunden, aber man hat erstmal noch nicht so viel daraus gelernt. Aber jetzt kommt eigentlich der Kern dieser Definition. Er sagt, dass Information zweckorientiertes Wissen ist. Ja, also Wissen, das zum Erreichen eines Zwecks eingesetzt wird. Und der Zweck von Informationen in diesem Sinn oder in diesem betriebswirtschaftlichen Sinn ist es immer, Entscheidungen zu unterstützen oder Entscheidungen zu verbessern, Unsicherheit zu reduzieren. Und dementsprechend ist Information, wie sie hier im Bereich Information Management verwendet wird, eigentlich eine Submenge von dem, was alles digitalisiert werden kann. Es hängt davon ab, welchen Zweck man damit erfüllen will. Wenn mein Zweck ist, zum Beispiel Banktransaktionen zu tracken, dann wäre eine Transaktion nach der Definition Information. Oder wenn ich weiß, ich fahre heute, keine Ahnung, in den Urlaub und muss über die A5 fahren, dann ist die Nachricht, dass Stau auf der A5 herrscht, für mich Information, weil das meine Entscheidung verändern wird. Das werde ich berücksichtigen und das kann ich in irgendeiner Form nutzen. Aber wenn ich, wie ich jetzt leider, heute nicht in Urlaub fahre und in Darmstadt bleibe, dann ist es für mich keine Information nach der Definition, weil es hat keinen Zweck, den es für mich erfüllt. Und hier ist nochmal die Definition von Zweckorientierung. Es dient eben dazu, Entscheidungen oder eine Handlung vorzubereiten. Und nur wenn es, sagen wir mal, dem Unternehmenszweck dient, ja, also wenn ein bestimmtes Geschäftsmodell diese Informationen eben erfordert oder diese Nachrichten erfordert, dann ist es in dem Sinn von Information Management auch eine Information, die sich lohnt, irgendwo zu managen. Also es muss zweckorientiert sein und es ist im Grunde die Summe von all dem, was digitalisiert werden kann, was zweckorientiert ist. Und hier seht ihr noch einen wichtigen Aspekt von dieser komischen Ressource Information, nämlich die Information ist eine Ressource und wenn man darüber nachdenkt, die ja ganz komische Eigenschaften hat. Also ihr könnt sie verlustfrei duplizieren, das ist anders als mit dem Stuhl. Ja. Ihr könnt sie einfach weitererzählen, ihr könnt sie früher oder später weitererzählen und je nachdem, ob ihr sie früher oder später erfahrt, verändert sich auch der Wert dieser Information. Ja. Und das ist ein komisches Gut, Information. Es ist so leicht kopierbar, aber der Wert verändert sich irgendwie so schnell und der Wert von einer Information erschließt sich manchmal auch erst, wenn ich ihn mit einer anderen Information zusammenbringe. Eine Information alleine kann wertlos sein, aber wenn ich die Information über alle meine Kunden habe, dann kann ich da eine Marktsegmentierung zum Beispiel draus machen. Also erst, man würde sagen, der Wert dieser Information ist nicht additiv. Also nicht jedes Informationsstück, was ich bekomme, ist gleich viel wert auf einmal als Ressource, sondern es kann sein, dass ich erst eine große Gesamtheit brauche, um überhaupt Wert daraus zu generieren. Und ein Beispiel für so eine besondere Eigenschaft, die Information hat, ist, dass es diesen zeitlichen Bezug gibt. Ja? Also wenn ihr euch für Börsenkurse interessiert, dann gibt es ein Portal, das heißt OnVista, wo ihr im Grunde kostenlos die Kurse von allen Wertpapieren weltweit einsehen könnt. Das ist aber so, dass es immer mit Zeitverzug passiert. Und wenn ihr diese Information, die gleiche Information, halt nur 15 Minuten früher als alle anderen sehen wollt, dann müsst ihr im Monat 42 Euro bezahlen. Und daran sieht man im Grunde, das ist die gleiche Information, aber es gibt Menschen, die dafür bereit sind, fast 50 Euro zu bezahlen, nur um sie früher zu bekommen als andere. Also Information ist, auch wenn es sich jetzt hier so leicht anhört, Information ist alles, was digitalisiert werden kann, Information ist ein besonderes Gut und deswegen ist IM auch eine besondere Disziplin, die sich halt eben mit diesen Besonderheiten und besonderen Eigenschaften von Informationen beschäftigt. Gut, gibt es zu diesem Informationsbegriff Fragen? Also wichtig ist, dass ihr mitnehmt, alles was digitalisiert werden kann, plus zweckorientiert. Ja. Ja. Das ist eine sehr gute Frage und was hier, ich versuche es so zu beantworten, was du sagst hier, dieses Zweckorientierung, ja, das kann ja, wie du sagst, auch so sein, dass die Zweckorientierung oder dass der Zweck erst erfüllt werden kann in der Zukunft. Deswegen macht es durchaus Sinn, Sachen jetzt schon zu sammeln. Ja, also ja, die Antwort auf deine Frage ist ja, es macht Sinn, die Daten schon zu sammeln, bevor sie wirklich genutzt werden können, aber das fällt trotzdem noch unter diese Zweckorientierung. Das fällt unter die Definition, dass es trotzdem zweckorientiertes Wissen ist. Auch wenn es in dem Moment noch nicht nutzbar ist, aber du weißt oder gehst davon aus, in Zukunft wird es nutzbar sein, dann ist es trotzdem was in diesen Begriff EM fällt. Und das wirst du auch sehen in dem Modul, wo es um Big Data zum Beispiel geht. Ja? Das ist ja eine der Prämissen, die dieses Forschungsgebiet hat. Okay, dann, wenn wir jetzt den Begriff Information so ein bisschen gegriffen haben, gucken wir uns den zweiten Begriff an, aus dem Information Management besteht, nämlich der Begriff Management. Und das ist im Grunde die Definition von Management, die ich hier gelernt habe in BWL. Die musste ich damals auswendig lernen, aber jetzt habe ich es schon wieder vergessen, deswegen ist es gut, dass es hier steht. Das ist die Leitung soziotechnischer Systeme in personen- und sachbezogener Hinsicht mit professionellen Methoden. Ja, okay. Also für mich ist Management im Grunde einfach die Leitung von einem System, das Steuern eines Systems und die wesentlichen Elemente davon, ja, sind Planung, Entscheidung und Kontrolle. Das ist für mich Management. Und in der Literatur wird dann unterschieden noch zwischen zwei Perspektiven darauf. Einmal funktionales Management, das ist eben genau das, was ich eben gesagt habe. Also Planung, Entscheidung und Kontrolle, das sind im Grunde die Aufgaben und Prozesse, die man durchführt. Ja, also Funktionen, die man durchführt. Und das zweite im institutionellen Sinne, das sind eben die Menschen, die das ausführen. Und der Begriff Information Management ist eher Management, da ist eher Management im funktionalen Sinne gemeint. Also die Definition von dem Ziel oder von dem Inhalt dieser Vorlesung ist eben all das Leitungshandeln in einer Organisation in Bezug eben auf Beschaffung, also Sammeln und Bereitstellung. Und Bereitstellung ist hier typischerweise innerhalb des Unternehmens von Informationen. Also Information Management ist Planung, Entscheidung und Kontrolle von allem, was damit zu tun hat, Informationen zu beschaffen und zu bereitzustellen. Und beschaffen ist eben genau dieses Sammeln und bereitstellen ist halt es den Menschen innerhalb deines Unternehmens zugänglich zu machen, die dann auch die Entscheidung damit treffen. Und das Ziel von IM, also von diesem Planung, Entscheidung und Kontrolle, ist es, dass man im Hinblick auf die Unternehmensziele den bestmöglichen Einsatz der Ressource Information gewährleistet. Und hier ist wichtig, Information wird als Ressource verstanden, als etwas, was eine Entscheidung unterstützt oder was eine Entscheidung erst möglich macht. Und es geht darum, dass der CIO und seine IT-Abteilung im Grunde dafür zuständig sind, die wichtigen Informationen zu sammeln und die wichtigen Informationen den richtigen Entscheidern zur richtigen Zeit, in der richtigen Qualität, in der richtigen Aggregationsstufe zugänglich zu machen. Und wenn man diese Definition einfach mal kurz im Kopf behält und sagt, das alles soll Information Management sein, dann fällt unter diese Information super viel. Und zwar fällt zum Beispiel auch darunter Organisationsgestaltung. Ist im Grunde, wäre dann auch etwas, was mit Information Management zu tun hat. Und bei Organisationsgestaltung könnt ihr daran denken, wie zum Beispiel die Berichtswege sind innerhalb eines Unternehmens, wie Abteilungen gegliedert werden, wer ist der Chef von wem oder in welchen Abständen finden irgendwelche regelmäßigen Meetings statt, um Informationen auszutauschen. Im Grunde fällt das alles unter diese super breite Definition von EM. Aber in der Praxis ist es so, dass IM eigentlich immer mit IT-Entscheidungen zu tun hat, also mit IT, also Informationstechnologie-Entscheidungen zu tun hat. Der CIO beschäftigt sich nicht damit, in welchen Abständen, keine Ahnung, sich die Bereichsleiter treffen, um Informationen auszutauschen. Das würde zwar auch unter diese Definition fallen, aber es hat eben keinen IT-Bezug. Und dieser IT-Bezug ist im Grunde zentral für das Thema Information Management, weil es immer darum geht, wie kann man eigentlich Technologie nutzen, um die Bereitstellung und Beschaffung von Informationen im Unternehmen sicherzustellen. Und ihr habt also jetzt gesehen Informationen, was ist Information, was ist Informationsmanagement und was sind im Grunde die Aufgaben innerhalb eines Unternehmens, die alles da damit zusammenhängen. Also es sind IT-Entscheidungen, die das Ziel haben, die Ressource, Informationen optimal einzusetzen. Und zentral für dieses Thema Information Management ist noch ein weiterer Begriff. Also wir haben jetzt das Ziel der Vorlesung eigentlich definiert oder das Thema der Vorlesung definiert. Und zentral für Information Management oder auch für die Wirtschaftsinformatik ist der Begriff des Informationssystems. Und es gibt da verschiedene Definitionen davon, aber das ist im Grunde die Definition, wo ich denke, das passt am besten zur Vorlesung und es hilft auch am meisten, das Thema Information Management zu verstehen. Und wir gucken uns erstmal an, was die Definition von Informationssystemen sind. Ja. Und es ist eigentlich schon ganz interessant, woher diese Definition kommt. Die Definition kommt aus, ja, keine Ahnung, man könnte sagen so dem Selbstverständnis der deutschen Wirtschaftsinformatik. Da haben sich die Herren mal hingesetzt und haben überlegt, okay, was ist überhaupt die Wirtschaftsinformatik und so ein Pamphlet geschrieben, das Profil der Wirtschaftsinformatik. Und da haben die sich überlegt, okay, was ist ein Informationssystem? Und daher kommt jetzt diese Definition und die gucken wir uns mal an. So ein Informationssystem, oder die sagen Informations- und Kommunikationssystem, aber ich glaube, wir können das hier bedeutungsgleich verwenden, sind soziotechnische Systeme, die menschliche und maschinelle Komponenten, also Teilsysteme, als Aufgabenträger umfassen und diese sind wiederum voneinander abhängig und greifen ineinander und wirken zusammen. Also als ich diese Definition gelesen habe, war es für mich erstmal relativ verwirrend. Und was mir geholfen hat, war erstmal zu gucken, generell, was ist ein System? Ja, ein System besteht aus zwei Dingen, aus Elementen und Beziehungen zwischen Elementen. Das ist eine allgemeine Systemdefinition. Und hier ein Informationssystem ist eigentlich ein besonderes System. Und zwar die Beziehungen zwischen den Elementen sind immer Informationsaustausch. Also man tauscht Informationen zwischen diesen Elementen dieses Informationssystems aus. Und die Elemente können halt verschiedener Art sein. Und das meinen die Herren hier, wenn sie von soziotechnischen Systemen reden. Ja? Die umfassen nämlich menschliche und maschinelle Elemente oder Komponenten. Und die sagen halt, so ein Informationssystem ist ein System, wo die Beziehungen immer Informationsaustausch sind, aber die Elemente, die Informationen austauschen, können von verschiedener Art sein. Also es können Menschen sein, die Teil dieses Informationssystems sind, und es können aber auch maschinelle Aufgabenträger sein. Also es könnte ein Stück Software sein oder es könnte ein Stück Hardware sein, was auch Informationen austauscht. Und wenn ihr euch das vorstellt, ein einfacher Vimi, der einen Artikel schreibt mit Word an einem Rechner. Das könnte man als Informationssystem bezeichnen. Ja? Da gibt es einen menschlichen Aufgabenträger, der, was weiß ich, eine Idee hat, eine Struktur entdeckt. Dann gibt es verschiedene maschinelle Aufgabenträger, nämlich den Computer, mit dem er arbeitet, das Betriebssystem. Da gibt es die Anwendungssoftware, in die er seine Ideen einträgt. Und das alles ist in der Logik der Wirtschaftsinformatik ein Informationssystem. Und ihr könnt es euch so vorstellen, dass von mir aus der Mensch über die Tastatur Informationen in das Rechnersystem gibt und von dort wird es über das Betriebssystem an die Anwendungssoftware weitergegeben und so weiter. Ja? Also das ist ganz abstrakt eine Definition von einem Informationssystem. Und die Beziehung zwischen den Elementen sind immer Informationsaustausch und die Art von Elementen unterscheidet sich je nachdem, welche Subsysteme oder Teilsysteme man sich anguckt. Innerhalb von so einem Informationssystem umfasst es eben diese ganze Reihe von möglichen Elementen oder Aufgabenträgern. Also das umfasst den Mensch, die Anwendungssoftware, die Basissoftware, den Rechner und hier so eine bisschen schwammige Fanggruppe, die auch sonstige technische Einrichtungen umfasst. Ja, aber wenn man aus diesem Informationssystem jetzt den Mensch weglassen würde, dann hätte man nur ein Anwendungssystem in Anführungszeichen. Das ist, wenn ihr euch den Vimi vorstellt, der am Rechner sitzt und dann den Vimi weglasst, dann habt ihr nur das Anwendungssystem, weil ihr den Bediener oder den Entscheider oder den Menschen weggelassen habt. Und dieses Anwendungssystem besteht eigentlich aus zwei Subsystemen nochmal. Einmal einem Software-System und einem Hardware-System. Software-System, klar, umfasst alles, was Software enthält, und Hardware-System umfasst alle technischen oder Hardware-Komponenten. Und hier wird jetzt nochmal unterschieden in Anwendungssoftware. Das ist die Software, die auch wirklich einen betriebswirtschaftlichen Zweck erfüllt. Basissoftware ist Infrastruktur für diese Software, also typischerweise ein Betriebssystem oder eine Datenbank. Rechner sind eben alle Computer, PCs oder Server, und sonstige technische Einrichtungen sind halt solche Netzwerkverbindungen und sowas. Wobei ich sage, hier unten diese Aufteilung finde ich selbst auch nicht ganz glücklich, aber für mich war das Ziel, hier klar zu machen, was ein Informationssystem, aus welchen drei Subsystemen besteht es, aus Anwendungssystemen, und das besteht wiederum aus Software-Systemen und Hardware-Systemen. Gut, das waren eigentlich alle Begriffe, die wir jetzt brauchen, um weiterzumachen. Gibt es irgendwie Fragen dazu, zu der Definition von Informationsmanagement und dann zusammen Informationsmanagement oder Informationssystem? Okay, dann seid ihr, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt, um jetzt sich anzugucken. Wir hatten euch ja so eine Modulliste eben gezeigt, das einfach eine Liste war, das sieht so ein bisschen unstrukturiert aus, aber das Ziel von jetzt ist es, sich anzugucken, die verschiedenen Aufgaben, die so ein CIO hat oder die in den Bereich Information Management fallen, sinnvoll zu strukturieren. Und da gucken wir uns jetzt drei Modelle an und ordnen dann auch gleich unsere Vorlesung in eines dieser Modelle ein. Und es geht um die Struktur der Aufgaben des IM. Und ein Modell, was es da gibt, das ist das Modell von Heinrich. Und die Struktur des Modells ist eigentlich relativ leicht zu verstehen. Es wird einfach gegliedert. Die Aufgaben, die innerhalb des IMs sind, werden gegliedert nach Planungshorizont. Und zwar wird hier unterschieden in strategische Aufgaben, administrative Aufgaben, operative Aufgaben. Und man würde sagen, hier größer 5 Jahre und, keine Ahnung, zwischen 1 und 4 Jahren. Und dann kleiner 1 Jahr Planungshorizont. So wird es typischerweise aufgeteilt. Ja? Und es ist eigentlich eine relativ straightforward ist die Aufteilung, dass man sagt, okay, ich gucke mir alle Aufgaben an, die unter diesen Begriff Information Management fallen, und glieder die jetzt einfach nur nach Planungshorizont. Ja, und ihr seht, was noch als Dimension dazugekommen ist, und deswegen haben wir eben auch den Begriff Informationssystem definiert, ist der Bezug. Er sagt halt, es gibt für die strategischen Aufgaben einen anderen Bezug als für administrative und operative Aufgaben. Und strategische Aufgaben beziehen sich im Grunde auf die Gesamtheit der Informationssysteme, und ihr seht, dass es innerhalb eines Unternehmens eben mehr als ein Informationssystem geben kann, und so diese strategischen Aufgaben beziehen sich eben auf alle Informationssysteme, die im Unternehmen existieren, wie spielen die zusammen und wie werden die ausgerichtet. Dann die administrativen Aufgaben beziehen sich auf einzelne Informationssysteme, also Informationssysteme, die so eine abgeschlossene betriebswirtschaftliche Aufgabe erfüllen. Und operative Aufgaben beziehen sich auf die Nutzung der Informationssysteme. Ja. Also hier heißt es sogar Sicherstellung ihres Betriebs. Also es ist eine sehr operative Aufgabe. Und wenn wir uns jetzt Beispiele mal angucken für die einzelnen Aufgaben, die alle IM sind, aber jetzt hier versucht wurden, nach diesem Schema zu gliedern, seht ihr auf der einen Seite hier sowas wirklich Strategisches, strategische IT-Zielplanung. Das heißt, was hat die IT für ein Ziel? Und das könnt ihr euch so vorstellen, dass die IT-Strategie kommt von der Unternehmensstrategie oder wird von der stark beeinflusst. Als Beispiel, wenn ihr euch vorstellt, ihr seid eine Airline und ihr habt das Ziel, Kostenführerschaft zu haben. Also ihr wollt die billigste Airline sein. Ja? Dann ist es was anderes, als wenn ihr eine Airline seid und ihr sagt, ihr wollt den Kunden möglichst gut kennen und jedes Mal, wenn er einsteigt, schon wissen, ob er stilles oder nicht stilles Mineralwasser bevorzugt, um ihm halt den besten Service zu bieten. Das wäre ja Unternehmensstrategie. Und daraus leitet sich dann ab, welche Art von IT-Systemen braucht ihr? Braucht ihr nur ein Standard-IT-System, was möglichst billig ist, standardisiert ist, um den Flugbetrieb abzuwickeln? Oder wollt ihr halt ein System haben, was alle Finessen hat, die man sich nur denken kann, um halt den Fluggast am besten zu charakterisieren und zu wissen, was ihm halt wichtig ist. Und aus dieser strategischen IT-Zielplanung, also wenn man halt weiß, welche IT-Systeme man braucht oder welche Art von IT-Systemen man braucht, entwickelt man eben seine IT-Strategie. Ja? Also brauche ich einen Standard, einen hohen Grad an Standardisierung oder brauche ich das nicht? Und dann eben auch ein IT-Projektportfolio. Das heißt, ich sammle die Projekte, die genau die Systeme weiterentwickeln, die meine IT-Strategie unterstützen. Ja, und die werde ich mit mehr Geld ausstatten als andere. Und jetzt, das sind wahrscheinlich noch die interessantesten Aufgaben. Jetzt, wenn man sich die administrativen und operativen Aufgaben anguckt, wird es ein bisschen weniger spannend. Ja, also da geht es hier noch um das Management von IT-Projekten, dann geht es um die Pflege und Weiterentwicklung von den Informationssystemen oder hier geht es darum, dass Informationssysteme einfach nur betrieben werden oder sowas wie Problemmanagement betrieben wird. Also ihr seht, die ganze Menge von IM-Aufgaben wurde hier einfach nur nach Planungshorizont strukturiert. Und das ist eine relativ einfache Strukturierung und eine alternative Sichtweise darauf ist es, sich anzugucken, auf welchen Ebenen oder das zu versuchen, nach Einsatzebenen zu strukturieren. Und hier gibt es auch im IM, wie gesagt, das ist ein großer Teil der Wirtschaftsinformatik, da gibt es ganz viele Versuche, das anders zu strukturieren als nur rein zeitlich, wie in dem Modell, was ich eben gezeigt habe. Und sagen wir mal, der Minimalkonsens von all diesen Strukturierungsversuchen ist, die Aufgaben des IMs in dieses Drei-Stufen-Modell nach Wolnik zu klassifizieren. Und die erste Ebene beschäftigt sich mit Aufgaben, die sich mit dem Informationseinsatz irgendwie befassen. Als Beispiel könnt ihr euch überlegen, zum Beispiel sowas wie eine Bedarfsanalyse. Welche Informationen brauche ich überhaupt in meinem Unternehmen? An welcher Stelle brauche ich diese Informationen? Oder welcher Entscheider braucht die in welcher Qualität? Ja? Also da geht es darum, wo wird die Information am Ende eingesetzt? Und ich muss als CIO verstehen, wo das passiert. Die zweite Ebene ist die Ebene der Informations- und Kommunikationssysteme. Da erkennt ihr den Begriff von eben wieder. Da geht es darum, ich muss diese Informationssysteme irgendwie sinnvoll strukturieren und mir überlegen, welche Informationssysteme den Informationsbedarf aus der ersten Ebene am besten unterstützen können. Und die dritte Ebene beschäftigt sich halt rein mit der Infrastruktur. Also das sind dann halt solche eher technische Sachen wie Netzwerke oder Server und solche Themen. Und wenn ihr jetzt euch die Definition von Informationssystemen anguckt, dann seht ihr hier schon aus meiner Sicht eine leichte Inkonsistenz. Und schaut euch mal dieses Drei-Ebenen-Modell an und unterhaltet euch ruhig auch gruppenweise. Wo denkt ihr, passt dieses Ebenenmodell nicht mit dem zusammen, was ich euch zwei Folien vorher zu diesem Informationssystem gesagt habe? Wo seht ihr da eine Inkonsistenz? Und dann können wir gleich mal drüber reden, warum die da ist. Ihr könnt jetzt euch einfach mal 2 Minuten austauschen, wo ihr hier das Problem seht, und dann können wir kurz darüber diskutieren. Okay, also das geht beides genau in die Richtung, und zwar wurde ich eben noch ermahnt, dass ich die Sachen immer wiederholen sollte, weil die sonst nicht auf dem Band sind. Deswegen, ich wiederhole es nochmal. Das eine geht darum, dass der Mensch nicht irgendwie wirklich berücksichtigt wird, und das andere geht ja um die Trendschärfe innerhalb dieses Modells. Und es geht eigentlich genau um diese beiden Sachen. Wenn man sich nämlich anguckt, die Definition von Informations- und Kommunikationssystem oder Informationssystem enthält im Grunde all diese Aufgabenträger. Ja, also enthält im Grunde auch schon, würde den Menschen enthalten, das würde ich jetzt deinem Kommentar entgegenhalten, der ist da schon irgendwo drin, nämlich insbesondere in der zweiten Ebene, und es enthält aber auch Rechner und sonstige Eigenschaften, technische Einrichtungen, also dieses Hardware-System hier unten. Und jetzt in diesem Modell wird gesagt, dass es einmal eine Ebene gibt, wo es um diese Informations- und Kommunikationssysteme geht. Und dann gibt es nochmal eine Ebene, wo es eigentlich um ein Teilsystem von dem da drüber nochmal geht. Also diese Infrastruktur der Informationsverarbeitung und Kommunikation ist nach unserem Verständnis ja sowieso schon ein Teilsystem dieser Informationssysteme. Und deswegen würde ich sagen, ist da so eine kleine Inkonsistenz. Aber wenn man sich das anschaut, ist es so, dass dieses Ebenenmodell sagt, okay, Ebenen des Informationseinsatzes ganz oben, klar, dann Ebene der Informations- und Kommunikationssysteme beschäftigt sich hauptsächlich mit den Anwendungen. Also es geht darum, nur zu einem kleinen Teil um die Technologie, um die Hardware, um das Hardware-System, sondern hauptsächlich um die Anwendung. Und hier unten geht es dann rein um die Infrastruktur und um die Hardware. Also die zweite Ebene beschäftigt sich insbesondere halt mit diesem Teil des Informationssystems, und die Hardware kommt erst dann in der dritten Ebene. Und schön ist halt, wenn man sich diese drei Ebenen anguckt, dass die so eine logische Struktur haben, dass man halt eine Reihenfolge hat, dass man halt von oben nach unten Anforderungen hat und von unten nach oben Unterstützungsleistungen. Und Anforderungen sind klar. Wenn ich weiß, welche Informationen ich brauche, dann weiß ich, welche Informationssysteme ich brauche oder wie sollen die aussehen. Und dann weiß ich auch, welche Technologie ich brauche, um dieses Informationssystem umzusetzen. Und von der anderen Seite unterstützt halt die Technologie jeweils das Informationssystem, und das Informationssystem wiederum den Einsatz von Informationen. Ja? Ja, also ich finde schon, dass es die Reihenfolge sinnvoll ist, von oben nach unten. Und nebeneinander würde ich nicht sagen. Aber ich finde, dass hier verwirrend sein kann, dass hier von Informationssystemen gesprochen wird und dann in der anderen Ebene nochmal auf ein Subsystem dieser Informationssysteme. Und deswegen würde ich sagen, man hätte es eigentlich nur anders benennen sollen, dass es hier eher ja, um das Software-System geht und hier eher um das Hardware-System geht. Ja. Und jetzt auch noch ein wichtiger Punkt. Ja, wenn ihr euch das anguckt, dann seht ihr, dass das nach einer Dimension gegliedert ist. Und zwar, das ist nach der Dimension der Techniknähe gegliedert, was eine sehr schöne Eigenschaft ist von diesem Modell. Ja, also, ihr seht, dass oben hat es eigentlich gar nichts mit Technik zu tun. Da geht es um eine Strategie, da geht es darum, welche Informationen brauche ich wie. Dann kommt in der zweiten Ebene die Technik ins Spiel, weil man da schon ein Informationssystem als Ganzes betrachtet. Und ganz unten geht es eigentlich rein um die Technik, da geht es rein um die Menge von Servern, die ich in meinem Unternehmen habe. Und ich hatte schon gesagt, das ist der Minimalkonsens in Anführungszeichen hier von 1988, wo sich alle darauf geeinigt haben, dass so IM aussieht. Und eine Erweiterung davon ist ein relativ modernes Modell, nämlich das Modell des IM von Kretschmar. Und was ihr sofort wiedererkennt, sind die drei Ebenen hier. Die, kann man sagen, hat er von Wolnick mitgenommen. Die sind auch gegliedert nach Techniknähe, ist genau das Gleiche. Oben geht es darum, er nennt es Management der Informationswirtschaft. Und da geht es darum, dass auf der obersten Ebene geht es um die Ressource Information. Und es geht um Angebot, Nachfrage und Verwendung der Ressource Information. Also es geht darum, wo kriege ich die Information her, wer braucht sie und wie bereite ich sie auf im Grunde. Die zweite Ebene heißt auch Management der Informationssysteme und beinhaltet auch hier eher, wenn ihr den Artikel dazu lest, seht ihr, das geht eigentlich eher darum, dass da Anwendungen betrachtet werden, also das Software-System. Und dieses Software-System enthält dann halt hauptsächlich die Daten werden da gemanagt, welche in diesem System sind, die Prozesse, die diese Anwendung abbildet und auch der Anwendungslebenszyklus. Also das sind Aufgaben, die in diese zweite Ebene reinfallen. Und in die dritte Ebene fällt wieder, genau wie bei Wolnick, eigentlich nur rein die Technologie, das Speichern, das Verarbeiten oder das Informationen austauschen. Er nennt es hier Kommunikation. Also auch hier wieder Strukturierung nach Techniknähe. Oben geht es um die Ressource Information. Dann hier geht es um eigentlich die Softwareanwendung, wie sie diese Informationen verarbeiten und nutzen. Und unten geht es dann darum, wie die Daten oder die Informationen, Entschuldigung, gespeichert, verarbeitet und weiter übermittelt werden. Und ihr könnt euch auch hier wieder von oben nach unten Anforderungen vorstellen und von unten nach oben die Unterstützung. Also es ist im Grunde das gleiche Modell, nur ein bisschen anders benannt. Aber was jetzt halt dazugekommen ist, sind sogenannte Führungsaufgaben des Information Managements. Und Kretschmar ist der Erste, der gesagt hat, okay, rein in diese Logik nach diesen drei Ebenen, wo es um die Informationswirtschaft, um die Informationssysteme und dann um die Technologie geht, da kann ich gar nicht alle Aufgaben, die ein CIO hat, einordnen oder die dem Information Management zugrunde liegen, einordnen. Er sagt, es gibt Aufgaben, die im Grunde auf allen drei Ebenen anfallen. Und auch die drei Ebenen miteinander verbinden. Und wo es ganz klar wird, ist halt hier das Thema IT-Strategie. Ja? Dieses Thema IT-Strategie verbindet alle drei Ebenen. Es ist jetzt nicht nur so, dass man sagen kann, IT-Strategie betrifft nur das Management der Informationswirtschaft und bestimmt, welche Informationen wir brauchen, sondern die IT-Strategie bestimmt im Grunde alle drei Ebenen. Genauso wie das Thema IT-Governance, also nach welchen Regeln innerhalb des Unternehmens wird zum Beispiel IT beschafft oder wird entschieden, ob ich was eine Standardlösung habe oder keine Standardlösung. Also dieses Thema IT-Governance umfasst auch den kompletten, das komplette Spektrum des Information Managements und betrifft alle drei Ebenen. Und ich hatte ja schon gesagt, dass wir dieses Modell jetzt nicht nur lernen, damit ihr seht, welche große Spannweite das Thema Information Management hat, sondern auch, um unsere Vorlesungen zu gliedern. Und ihr seht jetzt hier, sorry, auf der linken Seite dieses Modell des IM und auf der rechten Seite unsere 12 Module. Und seht auch, warum wir die so ausgewählt, gegliedert und was wir uns eigentlich dabei gedacht haben. Wir haben gesagt, wir fangen links an bei den Führungsaufgaben des IM und die ersten vier Themen, also bis zum Thema IT-Outsourcing, oder die Grundlagen müssen wir eigentlich nicht mitzählen, aber die ersten drei Themen beschäftigen sich mit den Führungsaufgaben. Also wir fangen jetzt hier an. Dann geht es hier in diesem in den Bereich Informationswirtschaft, der auch stark mit dieser Schnittstelle Anforderungen und Unterstützung zusammenhängt, weil wir uns angucken, das Thema externe Informationsmanagement, welche Informationen brauchen Unternehmen von außen und eben auch Geschäftsanwendungen, wie unterstützen Geschäftsanwendungen eben diesen Bedarf an Informationen, der in der ersten Ebene festgestellt wurde. Und dann schauen wir uns danach 7, 8, 9, 10, 11, hier unten den Teil an, wo es eher um diese technischen Komponenten geht, beziehungsweise die Schnittstelle zwischen dem zwischen der Anwendung und dem technischen Teil und gucken, welche Managementaufgaben da zu bewältigen sind. Und ganz am Ende der Vorlesung springen wir wieder zurück in den linken Teil und gucken uns das Ganze nochmal an, was wir behandelt haben, okay, unter diesem Aspekt Wert von IT und Wert von IT-Entscheidungen. Das war, sagen wir mal, der Weg, wie wir versuchen, euch die Breite des Fachs zu zeigen, aber auch selektiv aus allen Bereichen sinnvolle Module mit Gastvorträgen, wo es halt um wirkliche Fragestellungen geht in einem Unternehmen. Genau, das wäre jetzt schon das erste Modul, die Grundlagen, und wir fangen jetzt dann an mit dem Thema Wertbeitrag von IT. Habt ihr dazu noch Fragen zu der Story, die wir jetzt während der Vorlesung erzählen wollen und den Modellen, den verschiedenen Ebenen, den Begriffsdefinitionen? Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr uns auch gerne dann per Moodle erreichen oder per E-Mail. Und wir sind auch noch einen Moment nach der Vorlesung dann da. Okay, dann starten wir mit dem zweiten Modul. Nämlich eigentlich der Kernfrage, die so ein Information Management Menschen oder ein CIO beschäftigen muss: Wie ist eigentlich der Wertbeitrag von Informationstechnologie? Und wir gucken uns an Kosten und Nutzen einer IT-Investition und gucken uns dann auch an, dass es so ein ganz komisches Zusammenspiel gibt zwischen der IT-Strategie und der Unternehmensstrategie. Und versuchen das ein bisschen näher zu beleuchten und enden dann mit einer These von Nicholas Carr. Und der hat im Grunde die Frage, does IT matter, beantwortet mit IT doesn't matter. Also IT macht keinen Unterschied und hat gesagt, für ein Unternehmen ist es im Grunde unwichtig, wie IT eingesetzt wird. Und das war ein Riesen. Oder es ist ein Riesenartikel, der ganz kontrovers diskutiert wurde, hier von 2003. Der ist wirklich interessant zu lesen, kann man sich wirklich unter dem Gesichtspunkt auf jeden Fall nochmal angucken. Und das sind im Grunde die drei Schritte, wie wir uns angucken, wie der Wertbeitrag von IT im Grunde zu bestimmen ist. Wir fangen erstmal an mit was aus meiner Sicht ein bisschen, ich würde fast sagen langweiligem, aber das soll klar machen, dass der Nutzen von IT wird ja immer abgewogen zwischen was kostet es, was bringt es, und das Delta muss irgendwie positiv sein und dann ist die IT-Investition sinnvoll und gut. Und der langweilige Teil ist, dass man die was kostet es Seite eigentlich relativ gut erfassen kann. Ihr seht hier eine Aufstellung, wie man zum Beispiel die Kosten für ein neues Anwendungssystem gliedern kann. Und ihr seht hier eine Liste von 15 Posten, die alle für sich Sinn machen und ihr einfach nur sehen sollt, man kann die super leicht schätzen. Oder was heißt super leicht schätzen? Die sind relativ gut schätzbar. Und wir gucken es mal an. Wenn man jetzt ein neues System kauft, dann klar, man hat einmalige Kosten und laufende Kosten. Und wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen hier in die einzelnen Kategorien rein. Hier gibt es eben diese fünf Kategorien: Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, Personalkosten, Fremdleistungskosten und so weiter. Und ihr seht dann, man kann dann ganz detailliert sagen, was kostet mich das? Weil man zum Beispiel bei den Anschaffungskosten sagen kann, man hat entweder einen Kaufpreis oder man muss es selber herstellen. Man hat irgendwelche Nebenkosten, weil man nicht sofort den besten Anbieter findet. Und man hat natürlich auch Personalkosten, ja, und die können intern und extern sein. Also wir haben hier externe Personalkosten und interne Personalkosten. Wir haben, keine Ahnung, da kann man bis in die Details runtergehen, Testlaufkosten. Man kann es ganz genau gliedern und so wird es auch gemacht. Ja, wenn ihr im Unternehmen seid, dann wird es ganz genau, kann man das ganz genau tracken, was kostet diese IT-Investition. Ja, weil man jede dieser Kategorien super leicht ausfüllen kann. Auch hier zum Beispiel, was sind die Lizenzgebühren? Es werden auch die Raumkosten gegengerechnet. Ja, also es ist ganz relativ einfach, bei einem Anwendungssystem ein Preisschild dran zu hängen, weil man das ist natürlich auch Arbeit und das machen auch, da muss man dann auch vielleicht Berater kaufen, die einem das gut zusammensuchen, aber das ist eigentlich eine Fleißarbeit, das ist etwas, was man relativ gut bestimmen kann. Und das ist im Grunde das Problem, das ein CIO hat. Die eine Seite, die Kostenseite, kann man super leicht messen und rechtfertigen, weil es einfach Kosten sind. Aber die andere Seite, den Nutzen einer IT-Investition, der ist schon wesentlich schwerer zu bestimmen oder oftmals wesentlich schwerer zu bestimmen. Und so ist es so, dass die eine Seite, die Kostenseite, hart quantifiziert ist und die Nutzenseite oftmals irgendwie so schwammig bleibt. Und das sieht man schon, wenn man sich hier die Definition von Nutzen anguckt. Ja, was ist überhaupt, wenn Kosten die eine Seite sind, die kann ich in Geld messen, was ist dann Nutzen? Und wenn man sich die BWL-Definition davon anguckt, dann sieht man, dass es eigentlich nur das Maß an Bedürfnisbefriedigung ist, die man durch den Konsum von einem Gut erzielt. Okay, in unserem Fall wäre das Gut halt IT, aber was ist dann die Bedürfnisbefriedigung, die das Unternehmen dadurch erhält? Ja? Und dementsprechend hängt der Nutzen von so einer IT-Investition auch ganz stark damit zusammen, welche Bedürfnisse man durch dieses Gut IT befriedigt, beziehungsweise welches Ziel verfolgt wird. Ja? Und jetzt ist es nicht so, dass man die Ziele, die so ein IT-System oder eine IT-Investition hat, einfach auflisten kann, sondern es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Einsatzzwecken, die verfolgt werden, um so ein IT-System zu nutzen. Und die zwei wesentlichen sind hier, dass IT die Produktivität steigern soll und dass IT neue Optionen für die Unternehmensstrategie ermöglichen soll. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Ziele. Wenn man sich überlegt, okay, IT soll die Produktivität steigern, ich will irgendwie die Sachen, die ich mache, jetzt besser machen, mit weniger Input, den gleichen Output erzeugen, ist was ganz anderes, als wenn ich sage, die IT soll so gebaut sein, dass ich ein neues Geschäftsmodell mir überlegen kann, dass ich als Amazon jetzt auch anfangen kann, nicht nur Bücher zu verkaufen, sondern auch erst Computerspiele und jetzt sogar Lebensmittel. Wenn die IT mir das ermöglichen soll, ist es eine ganz andere Aufgabe, ein ganz anderes Ziel, als Produktivität zu erhöhen. Und diese zwei unterschiedlichen Ziele spiegeln sich schon wieder in der, ja, ich würde auch fast sagen, komischen Beziehung zwischen Unternehmensstrategie und IT-Strategie. Auf der einen Seite ist es so, dass die Unternehmensstrategie Anforderungen an die IT-Strategie stellt. Und das ist typischerweise Sparkosten bei der IT. Ja, das sind typischerweise Anforderungen, die von der Unternehmensstrategie auf die IT-Strategie kommen. Auf der anderen Seite soll die IT-Strategie aber auch neue Optionen bieten für Unternehmensstrategie, dass ich auf einmal mir ein neues Geschäftsmodell überlegen kann oder Restriktionen aufheben, ja, die bisher bestanden haben. Und es ist so ein Wechselspiel zwischen diesen beiden Strategien. Das eine, von der einen Seite kommen Anforderungen an die IT-Strategie, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die IT-Strategie neue Optionen für Geschäftsmodelle ermöglichen soll. Also sie soll so flexibel sein, dass ich auch in vielleicht sogar für ein Geschäftsmodell gewappnet bin, was ich heute noch gar nicht kenne. Und wir gucken uns jetzt mal diese beiden Ziele an, nämlich IT soll Produktivität steigern und sie soll neue Unternehmensstrategien ermöglichen. Und gucken mal, was in welchen Rechtfertigungsdruck so mancher CIO da gerät. Ein absoluter Klassiker für das Thema IT soll Produktivität steigern ist hier das Zitat von dem Herrn. Er sagt, man kann Computer überall finden, außer in den Produktivitätsstatistiken. Und das sagt nicht irgendwer, sondern ein Nobelpreisträger. Der um 87 hat er gesagt, die Computer sind überall, aber ich sehe keinen Effekt von Digitalisierung auf Produktivität in meinen volkswirtschaftlichen Statistiken. Und wenn ich noch nicht mal auf gesamtwirtschaftlicher Ebene sehen kann, dass IT irgendeinen Effekt auf die Produktivität hat, dann muss ich wahrscheinlich auch nicht darüber anfangen, mir einen eigenen CIO-Bereich zu halten, sondern es ist irgendwas, was wahrscheinlich nicht so wirklich wichtig ist. Und dieser Satz trifft natürlich voll ins Mark, sagen wir mal, der Wirtschaftsinformatik, weil das heißt halt, wir beschäftigen uns damit, wie kann man IT einsetzen, und wenn dann jemand sowas sagt, dass man es überall sehen kann, außer in den Statistiken, die hart beweisen, dass es Produktivität steigert, ist es natürlich schon, sagen wir mal, harter Tobak. Und das ist unter dem Namen Produktivitätsparadoxon der IT erforscht worden. Und jetzt kommt, sagen wir mal, kein Ruhmesblatt der Forschung, weil es super lange gedauert hat, um diese Aussage zu widerlegen. Also dafür, dass es halt so eine relativ harte Aussage ist, die sagt, ich sehe überhaupt keinen Einfluss von IT auf irgendwie Produktivitätsstatistiken. Okay, man muss sagen, es ist 87 getätigt worden, es ist jetzt noch nicht so die jüngere Vergangenheit, aber trotzdem, es hat lange gedauert. Und es ist so, dass es viele Untersuchungen gab, die alle große Probleme hatten, dieses Paradoxon zu lösen. Und man hat nicht nur eine Untersuchung gemacht, sondern man hat sich einzelne Firmen angeguckt, man hat sich einzelne Branchen und Länder angeguckt und man hat gesagt, okay, es kann eigentlich nicht sein, dass IT keinen Effekt auf die Produktivität hat. Das ist eigentlich so klar, wenn ich was mit einem automatisiert Informationen verarbeite, dann muss es einen Effekt haben. Und dann hat man angefangen, so verschiedene Erklärungsansätze zu finden, wie, keine Ahnung, ein bisschen, nicht alle überzeugend sind, aber das heißt dann so, ja, es gibt halt Messprobleme, es gibt einen Zeitversatz zwischen der Investition und der Wirkung, deswegen kann ich es nicht zeigen, oder Unternehmen brauchen Zeit, um sich an die Technologien anzupassen und die richtig zu nutzen. Und das war lange extrem, extrem unbefriedigend. Und wenn man sich aber anguckt, was für eine hohe abstrakte Frage dieses IT-Produktivitätsparadoxon eigentlich ist, nämlich es geht darum, welchen Einfluss hat IT-Investitionen in die Produktivität, auf die Produktivität. Und wenn man sich überlegt, was ist Produktivität von einem Unternehmen? Das ist im Grunde ja der Quotient Output durch Input. Ja? Also wie viel Output pro Input bekomme ich? Eigentlich ja noch ganz einfach. Aber wenn ich dann mir überlege, okay, es gibt verschiedene Unternehmen, die haben verschiedene Geschäftsmodelle. Und wie soll ich denn zum Beispiel Output von einem Unternehmen messen? Wie soll ich das Output vom Unternehmen Apple messen? Ist es nur der Umsatz oder ist es irgendwie auch Kundenzufriedenheit? Da geht irgendwie viel rein, das ist schwammig. Und oder ist es vielleicht auch Time to Market? Wie schnell kommen Produkte auf den Markt? Weil das wird ja auch irgendwie von IT beeinflusst. Wenn ich ein iPhone am Computer plane, wird es wahrscheinlich schneller an den Markt kommen, als wenn ich das auf Papier planen würde. Also Output ist schwer zu quantifizieren und auch der Input ist relativ schwer zu quantifizieren. Also was ist Input von einem Unternehmen? Also sind es dann nur von Apple beispielsweise? Sind es die Rohstoffe, die es kauft, oder sind es auch die Mitarbeiter? Sind es die Informationen, die die Wissenschaftsabteilungen generieren? Auch das ist, wie soll ich da irgendwie den Quotienten bilden? Wie soll ich das auf einen auf einen Nenner bringen, um dann den Quotienten Produktivität zu bilden, also Output durch Input. Und das ist, auf den ersten Blick ist dieser Satz natürlich super bold, aber auf den zweiten Blick ist es auch eine relativ schwierige Aufgabe, erstens Unternehmen dann über einen Kamm zu scheren und zu gucken, verändert sich der Output zum das Verhältnis Output-Input irgendwie positiv, wenn ich IT-Investitionen habe, oder geht es in die andere Richtung? Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass viele von den Sachen hier unten auch zutreffen, weil es wirklich einen Zeitversatz gibt zwischen IT-Einsatz und der Wirkung. Alle Mitarbeiter müssen es ja irgendwie mal nutzen, und das ist insofern ein wirklich schweres Problem. Und alle waren froh, oder Wirtschaftsinformatiker waren froh, als es dann 96 war, so eine der ersten auch gut veröffentlichten Studien, die dieses dieses Produktivitätsparadoxon in gewisser Weise gelöst haben. Und auch nicht super krass befriedigend gelöst haben, aber immerhin ist das Ergebnis, was sie hier haben, dass diese Kurve hier steigend ist, ja, oder leicht steigend. Und das ist wirklich das Kernergebnis von dem Paper, und wir gucken uns einfach mal an, was da alles drin ist. Also, hier unten die Achse ist IT-Investment, und hier wird geguckt nach, und die haben hier verschiedene Firmen aus verschiedenen Branchen sich angeguckt, und für jede einzelne Branche definiert, was ist alles IT-Investment. Die haben für jede einzelne Branche eine andere Definition von IT-Investment entwickelt, oder eine präzise Definition für jede Branche. Und die Achse ist so skaliert, dass hier in der Mitte ist der Industrieschnitt für diese Branche, und hier würde ich halt viermal mehr in IT investieren, hier achtmal mehr, und hier würde ich nur ein Viertel in IT investieren, als in meiner Branche üblich ist. Also die ist nicht linear skaliert. Und dann seht ihr hier auf der anderen Achse Produktivität, und die beiden, Brynjolfsson und Hitt, haben sich auch da einzelne Produktivitätskennzahlen für einzelne Branchen vorgenommen. Und auch hier bedeutet eins wieder, dass die Produktivität der Firma X genau dem Branchendurchschnitt entspricht, während zwei halt, hier bin ich doppelt so gut. Und ihr seht schon, die Kurve steigt, die steigt jetzt nicht immens, und wenn ihr auf die Achsenskalierung guckt, ist da auch noch so ein bisschen, sagen wir mal, Spiel drin. Ja? Also, aber trotzdem ist das so als eins der Ergebnisse, die sagen, okay, wir sind jetzt so jemand, der sagen kann, dieses Paradoxon ist halbwegs gelöst, IT-Investment. Also wenn ich achtmal mehr investiere als der Branchendurchschnitt, dann habe ich auch ein bisschen mehr Produktivität. Und das ist praktisch jetzt so ein Ergebnis, über das sich halt viele sehr gefreut haben. Und trotzdem bleibt halt die Frage, warum streuen diese Ergebnisse wirklich so extrem? Und warum gibt es überhaupt Leute, die, was weiß ich, viermal mehr investieren, aber trotzdem nur halb so produktiv sind wie ihre Vergleichspartner? Also, und warum streut diese Kurve so extrem, und warum ist die Kurve so schwach ansteigend, in Anführungszeichen? Habt ihr da Ideen, was Gründe dafür sein können, dass es halt keinen direkten Zusammenhang zwischen IT-Investment und und der Produktivität gibt? Ja? Genau, also es war ein sehr guter Punkt. Es ist eine Sache, sich ein teures System zu kaufen, die andere Sache, das sinnvoll zu nutzen. Und wie die beiden es interpretieren, ist genau das, was du jetzt auch gesagt hast. Die sagen, our interpretation is that the organizational factors that unlock the value of IT are costly and time-consuming. Also die sagen, es reicht nicht nur in IT zu investieren, sondern ich brauche noch organisationale Faktoren, und die kosten wiederum selbst auch extrem viel Geld und brauchen Zeit, um überhaupt zu wirken. Das heißt, es ist nicht allein IT-Investment, was auf Produktivität wirkt, sondern eine ganze Menge von verschiedenen anderen Einflussfaktoren noch. Und mit der Sache kann man als Wirtschaftsinformatiker eigentlich ganz gut leben, weil es dann auch viel gibt, was man noch erforschen kann. Also wie wirkt das praktisch? Ja? Und welche Pfade gibt es da, die wirken? Und hier ist ein Paper, was sich damit beschäftigt, welche verschiedenen Wege es von IT-Investment auf Output, das heißt hier Unternehmenserfolg, gibt. Und Achtung, das Paper sieht das Ganze so, dass ihr unten IT-Investment habt. Das ist das gleiche, was ihr bei Brynjolfsson Hit hier unten habt, als IT-Stock. Aber die gucken sich nur den Output-Teil des Produktivitätsquotienten an. Also die gucken sich den Output-Teil des Produktivitätsquotienten an, der hier drin ist. Hier ist ja Produktivität das Verhältnis von Output zu Input, und sie gucken sich nur an, wie wirkt IT-Investment auf erhöhten Output. Und ihr seht, dass es, genau wie du eben gesagt hast, ganz viele verschiedene Dinge gibt, die halt noch dazwischen liegen oder auch auf diesen erhöhten Output wirken. Und die sagen zum Beispiel, dass es Merkmale des Informationssystems sind. Also es ist was anderes, ob ich jetzt 1 Million in Server investiere oder 1 Million in CRM-System. Das kann ich eigentlich nicht miteinander vergleichen. Ja? Also das meinen die mit Merkmale des Untersuchungsobjekts. Dann Merkmale der IV, also Informationsverarbeitungseinführung. Darunter fallen Sachen wie zum Beispiel, wie sehr ist das Management überhaupt dahinter, dass ich das neue CRM-System nutze? Wie sehr ist die Organisation darauf ausgerichtet, dass ich das nutze? Dann Merkmale der Nutzung. Es passiert super häufig, dass so ein System hingestellt wird, aber dann von vielen einfach nicht genutzt wird. Und die sagen, wenn ich ein System kaufe, was keiner nutzt, kann es keinen Effekt auf den Output haben. Und dann gibt es halt noch sowas wie unternehmensexterne Einflussfaktoren. Was ist, wenn ich IT immer dann kaufe, wenn es, wenn das Unternehmen gerade in der Talsohle ist, weil ich halt weiß, jetzt muss ich irgendwie was ändern, neues Geschäftsmodell, und es systematisch passiert, dass es mehr IT-Investitionen gibt, wenn es vor einer Geschäftsmodell-Restrukturierung ist. Dann ist es klar, dass diese Umstrukturierung auch mehr Zeit braucht und man es erstmal auf dem Output nicht sehen wird. So, und mit diesem Ergebnis war man eigentlich dann ganz zufrieden und sagt, okay, was ihr jetzt hier mitnehmen sollt, ist dieses Produktivitätsparadoxon im Hinterkopf behalten und für sich so abspeichern, dass, genau wie ihr es eben gesagt habt, dass ein IT-Invest alleine nichts bewegen kann. Es muss immer auch eine Organisations- oder eine Prozessänderung geben. Und genau das ist ja auch das Thema, mit dem sich Information Management beschäftigt. Es geht nicht nur darum, hier einen IT-Invest zu machen, sondern es geht auch darum zu wissen, wie man die neue Information nutzt oder wie man im Zweifel die Organisation verändert. Und ich gucke jetzt noch die letzten 5 Minuten auf das zweite Ziel von Informationssystemen, nämlich dass IT neue Optionen für die Unternehmensstrategie ermöglichen soll. Und das ist auch eigentlich so einleuchtend, wenn man halt sagt, okay, IT soll neue Möglichkeiten für die Unternehmensstrategie ermöglichen. Wenn man sich einfach nur überlegt, welche IT-getriebenen Unternehmen es gibt und wie abhängig deren Geschäftsmodell von eben Informationssystemen ist. Klar, Facebook ist klar, die verdienen ihr Geld mit Werbung, weil wir unsere Daten dort preisgeben. Dann komm direkt, ja, vor 20 Jahren wäre es nicht möglich gewesen, ein Banking alleine online zu machen. Das ist eine neue Art von mir aus Bankmodell. Es ist kein Schalter mehr nötig, die ganzen Bankberater sind weg da. Ihr holt euch die Beratung, weil ihr selbst Sachen lest. Das ist ein neues Geschäftsmodell, was es so ohne IT sonst nicht gegeben hätte. Oder solche Versandhändler, die auf einmal anfangen, die den typischen stationären Handel abzulösen mit Amazon oder, keine Ahnung, Zalando, dann ein bisschen älteres Beispiel. Da hat Jin mich schon ermahnt und hat gesagt, ob die Leute überhaupt noch was damit anfangen können. Aber ich finde das ein so starkes Beispiel, weil Dell war eins der ersten Unternehmen, die gesagt haben, wir machen wirklich bei der PC-Bestellung Build-to-Order. Ihr sucht euch euren PC am Bildschirm aus und der wird erst dann wirklich zusammengebaut, wenn ihr bestellt habt. Und dann dauert es 3 Tage und die Module sind zusammengesteckt und ihr bekommt den. Es gab keine Lagerhaltungskosten mehr, weil es natürlich ein Riesenproblem ist, Technologie zu lagern, die halt so schnell ihren Wert verliert. Und das ist ein neues Geschäftsmodell, was einfach ohne Digitalisierung und Internet nicht möglich gewesen wäre. Genauso wie eBay, so ein Online-Flohmarkt oder Airbnb, wo ihr dann halt selbst eure Wohnungen vermieten könnt. Und Airbnb, wie genial ist dieses Geschäftsmodell? Die haben, die müssen noch nicht mal die Handtücher waschen von den Leuten, die da übernachten, kriegen aber trotzdem Provision rein durch das Vermitteln. Dieses Geschäftsmodell skaliert extrem über die ganze Welt und die Arbeit machen die Leute, die Wohnung vermieten. Und wenn man sich diese Geschäftsmodelle vor Augen führt und dann liest man das Paper, womit ich eingestiegen bin, nämlich dieses Paper von Nicholas Carr, das IT does not matter oder IT doesn't matter, dann sieht man auch, warum dieses Thema EM so spannend ist, ja, weil es genau in der Vorlesung um diese Diskrepanz geht. Ja. Nicholas Carr hat 2003 gesagt, IT ist eine Commodity, bekommt es aus der Steckdose. Es ist, jeder kann IT kaufen, man kann sich einen Berater kaufen, das ist kein strategisches Wissen mehr. Es ist nichts, was unique ist, was ein Unternehmen von einem anderen Unternehmen unterscheidet. Er hat gesagt, das ist Infrastruktur wie Stromnetz oder Eisenbahn und deswegen, weil es Infrastruktur ist und weil es nicht mehr differenzieren kann, kann IT auch keinen Wettbewerbsvorteil mehr liefern. Das ist seine These. Er sagt, es hat keine strategische Bedeutung. Und jetzt kommen die harten Schlussfolgerungen, die natürlich auch, keine Ahnung, jemand, der sich später vorstellen kann, im IT-Bereich zu arbeiten oder darüber zu forschen, natürlich auch schwer treffen, weil er sagt, IT doesn't matter, also es macht keinen Unterschied fürs Wohl oder Weh des Unternehmens. Deswegen sollten Unternehmen versuchen, so wenig wie möglich in IT zu investieren, also Overspending vermeiden, dann Follow-Do-Not-Lead-Strategie. Wir imitieren einfach nur das, was unsere Konkurrenten machen in Sachen IT, weil es ist eh so leicht zu imitieren. Warum sollen wir die Ersten sein, die mit irgendwas scheitern? Und jetzt die nächsten beiden sind ganz mies, wenn ihr euch vorstellen könnt, halt im IT-Bereich zu arbeiten. Da steht dann, er hat 2003 gesagt, IT-Management, da geht es eigentlich nur darum, Risiko zu minimieren. Das Ding soll nur nicht ausfallen, so lange wie möglich laufen. Und IT-Management soll halt komplett den Glamour verlieren. Es geht nicht darum, dass ihr ein neues Geschäftsmodell erfindet mit eurer IT-Investition, sondern es soll halt einfach nur langweilig sein und es soll halt laufen. Das ist der Job von den IT-Lern. Und das sind seine Thesen 2003 und wir wollen mal gucken, wir legen die Folie dann nochmal auf und wir wollen mal gucken, was ihr dann nach der Vorlesung dazu sagt. Alles klar. Macht's gut und bis nächste Woche.